So, ich begrüße jetzt hier Christoph Rass, Historiker, Buchautor, Menschenmaterial über eine Infanteriedivision an der Ostfront von 41 bis 44. Zeit hat das Buch auch sehr gelobt. Es gibt auch einen Beitrag in dem Mammutwerk Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, herausgegeben vom Militärhistorischen Forschungsamt. Und Sie sind Dozent an der RWTH Aachen, Forschungsgebiet Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ich begrüße Sie. Ja, meine ganz einfachen Fragen. Wir haben den 6. Juni 44, die Landung, und dann brechen eigentlich im Osten und im Westen die Fronten erstmal zusammen. Es gibt große Einkesselungen. Und wie gelingt es der Wehrmacht im Spätsommer 44 hier, wir stehen hier im wunderbaren Kaltal, quasi wieder eine Front aufzubauen, nur wenige Meter hier oben jenseits des Hügels?
Nun, wir müssen uns vorstellen, dass hier eine ganze Reihe von Faktoren zusammenwirken, die diese Entwicklung begünstigen, also diese Stabilisierung der Front Ende 1944. Zum einen müssen wir uns vorstellen, die Wehrmacht erreicht also im Spätsommer, Frühherbst 1944 die Reichsgrenze im Rückzug aus Belgien und Frankreich. Und es kommt hier ähnlich wie an der Ostfront zu einem Effekt, dass sozusagen mit dem Rückzug auf die deutsche Reichsgrenze sich quasi die Front verkürzt und auch weniger komplex gestaltet, sodass also die verfügbaren Verbände im Grunde genommen auf bekanntem Terrain, auf weniger feindlichem Terrain koordinierter eingesetzt werden können. Zum anderen ist es natürlich so, dass die Wehrmacht, als sie sich der Reichsgrenze nähert, sich immer stärker auf andere Strukturen stützen kann. Also das heißt, das Feldheer zieht sich aus Frankreich, Belgien, zum Teil auch schon aus den Niederlanden zurück. Gleichzeitig wird vom Ersatzheer von der Ostfront zum Teil Verstärkung herangeführt. Diese Verstärkungen bereiten quasi diese Bildung der Front vor. Gleichzeitig kann sie sich stützen auf die Strukturen des Ersatzheeres, die ja bereits im besetzten Gebiet in Belgien, in Frankreich beginnen, sich mit zurückziehen, dann auf die Strukturen auf Reichsgebiet und zum Dritten natürlich auch auf die politischen Strukturen, die hier gegeben sind. All das wirkt also stabilisierend und hilft der Wehrmacht, sich sozusagen neu zu sortieren, neu zu formieren und dann hier gestützt auf Westwall, auf die Stellung des Westwalls, eine neue Front zu errichten.
Was muss ich mir unter dem Ersatzheer vorstellen?
Nun, das Ersatzheer ist quasi ein Spiegelbild der Feldwehrmacht im Heimatkriegsgebiet. Das sind also Einheiten, denen im Grunde genommen drei wichtige Aufgaben obliegen. Zum einen bilden sie den Personalersatz aus, das heißt also neue Rekruten werden den Einheiten des Ersatzheeres zugewiesen, werden trainiert und werden dann immer von bestimmten Einheiten des Ersatzheeres zu bestimmten Einheiten des Feldheeres überstellt. Das Feldheer wiederum schickt die Verwundeten über das Lazarettsystem ans Ersatzheer. Die letzte Phase der Genesung wird dann eben in den Heimatgarnisonen der Feldeinheiten absolviert, bevor die Soldaten dann zurück an die Front gehen. Und zum Dritten übernimmt das Feldheer dann in der letzten Kriegsphase auch schon Sicherungsaufgaben, sowohl im Heimatkriegsgebiet, aber vor allen Dingen auch in den besetzten Gebieten, wo eben Ersatzheereinheiten stationiert werden, um dort Besatzungsaufgaben zu übernehmen.
Das heißt, Ersatzheer untersteht dann wem?
Das Ersatzheer ist ursprünglich natürlich eine Gliederung der Wehrmacht, aber als es hier zu den Kämpfen an der Reichsgrenze kommt, ist der Befehl über das Ersatzheer übergegangen an Himmler im Kontext des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944, übernimmt quasi der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei dieses quasi wichtigste Machtinstrument im Reichsgebiet, das zahlenmäßig doch recht starke und gut strukturierte Ersatzheer.
Zahlenmäßig gut strukturiert. Meine Nachfrage, wie hoch muss ich mir die Wehrmacht im Spätsommer, Herbst etwa vorstellen?
Nun, das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Die Wehrmacht an sich bleibt bis zum Kriegsende ein Millionenheer, hat also zwischen 8-9 Millionen Soldaten einsatzfähig. Natürlich einen immer geringeren Teil dieser Soldaten tatsächlich in funktionsfähigen militärischen Einheiten organisiert. Aber wir müssen davon ausgehen, die Wehrmacht ist an sich personell einerseits durch die Kopfstärke, andererseits durch bestimmte organisatorische Maßnahmen. Als es dann zumindest hier im Westen auf den Kampf um die Reichsgrenze zugeht, nicht allzu schlecht aufgestellt.
Jetzt gibt es den Mythos vom deutschen Lanzer, der die Heimat verteidigt, der nicht aufgibt. Das findet man dann in so Schmuckenheftchen aus der Bahnhofsliteratur immer wieder. Wie sah die Realität aus? Denn Fakt ist ja, die Einheiten hielten hier durch. Was hielt den einfachen Soldaten am Kämpfen?
Nun, wir sollten uns nicht davon täuschen lassen, dass in den Aussagen von Zeitzeugen, die ex post, also nach dem Krieg und auch mit wachsendem Abstand zu dieser Zeit gemacht werden, häufig dieser Topos auftritt, dass relativ früh erkannt wurde, der Krieg ist verloren, es ist alles sinnlos, man versucht zu überleben und so weiter und so weiter. Denn wie Sie richtig sagen, die Wehrmacht hält nicht nur im Westen, auch im Osten im Grunde überraschend lange durch. Und das natürlich nicht nur, weil die Generäle weiterkämpfen wollen, sondern weil faktisch die Soldaten weiterkämpfen. Warum die Soldaten weiterkämpfen, das hängt natürlich, ist individuell verschieden, ist von West- und Ostfront, muss man unterschiedliche Konstellationen berücksichtigen. Es gibt eine Reihe von grundsätzlichen Faktoren. Zum einen, das zeigen Interviews, die die Amerikaner gemacht haben mit Kriegsgefangenen kurz nach deren Gefangennahme. Zum einen darf also nicht unterschätzt werden, dass auch noch im Herbst 1944 ein Glaube an den Führer vor allen Dingen, an möglicherweise auch einen Endsieg, zumindest aber nicht an eine Niederlage, bei vielen Soldaten vorherrschte, verstärkt dadurch, dass man auch nun nicht mehr in besetzten Gebieten kämpfte, sondern tatsächlich das Gefühl hatte, um die Heimat an der Reichsgrenze zu kämpfen, was manchen dazu bewogen haben mag, noch einmal sich selbst einzusetzen, um hier möglicherweise sozusagen eine Niederlage, den Durchbruch abzuwenden. Zum anderen dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, dass diese Soldaten sich in einer totalitären Institution befanden, nämlich in der Wehrmacht, in einem militärischen System. Und das heißt, wir haben also nicht nur persönliche Überzeugungen, die den einen oder anderen mehr oder weniger motiviert haben dürften, sondern wir haben auch ein rigides System der Disziplinierung, das heißt von Zwang. Es ist natürlich nicht einfach gewesen, sich aus der Wehrmacht abzusetzen, sondern man unterlag der Kontrolle der Offiziere. Natürlich hier in der Reichsgrenze war es schwierig, sich ins Reichsinnere abzusetzen. Die Rheinbrücken waren gesperrt. Das heißt, wir haben das Zusammenwirken von persönlichen Motivationen, aber natürlich auch von den Mitteln, die das Militär üblicherweise benutzt, um sein Personal funktionsfähig zu halten.
Jetzt haben wir hier einen Typus, Infanteriedivision, den es so vorher nicht gab. Die sogenannten Volksgrenadierdivisionen. Jetzt habe ich mal gehört, die seien quasi nach dem Vorbild der Roten Armee teilweise strukturiert worden. Denn es gab ja zum Beispiel einen nationalsozialistischen Führungsoffizier, der neben dem Divisionskommandeur stand. Wie muss ich mir eine Volksgrenadierdivision vorstellen? Wie war ungefähr die Stärke, die Größe? Und die waren ja doch relativ effektiv.
Mhm. Nun, zum einen zur Figur des nationalsozialistischen Führungsoffiziers. Das ist also keine Besonderheit der Volksgrenadierdivisionen, sondern das ist also eine Institution, die die Wehrmacht flächendeckend einführt in der letzten Kriegsphase. Möglicherweise orientiert am sowjetischen Kommissarsystem, denn es ging um ähnliche Ziele, eine politische Indoktrination, Motivation der Soldaten, nicht mehr im Sinne der wehrgeistigen Führung, wie das vorher praktiziert wurde, sondern durch spezifische nationalsozialistische Indoktrination. Und die wurden aber bei den Divisionen des Feldheeres ebenso eingeführt wie bei den Divisionen des Ersatzheeres und auch den Volksgrenadierdivisionen, eben um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, um die Motivation durch Überzeugung zu einem wirksameren Faktor für das Weitermachen der Soldaten aufzuwerten. In der Wehrmacht selbst gibt es eine ganze Reihe von Reformen der Truppengliederung, mit denen man also versucht, die Großverbände der Wehrmacht, die Divisionen, an die Erfordernisse des Krieges, wie er sich entwickelt hatte, anzupassen und diese auch vor allen Dingen in ihren Strukturen effizienter zu gestalten. Und dazu gehört also der Umbau der Divisionen des Feldheeres zur sogenannten Infanteriedivision 44, später versucht man noch Infanteriedivision 45 und dann eben auch die Volksgrenadierdivisionen, die also mit einem vergleichsweise kleinen Personalbestand von 8.000 bis 10.000 Mann ausgestattet waren, mit sehr schmal dimensionierten Versorgungseinheiten, ähnlichen Infrastrukturen, also sehr stark auf Kampfeinsatz hin strukturiert waren, entsprechend mit relativ moderner Bewaffnung ausgestattet. Es ist statistisch schwer zu belegen, aber etwa die Ausstattung mit dem neuen Sturmgewehr 44 soll bei den Volksgrenadierdivisionen relativ hoch gewesen sein. Ein wichtiger weiterer Unterschied ist allerdings, dass die Volksgrenadierdivisionen nicht Teil des Feldheers gewesen sind, sondern eben im Grunde über eine Zuordnung zum Befehlsbereich Heinrich Himmlers, dem Ersatzheer bzw. eigentlich dem SS-Führungsamt unterstanden. Das wird gesehen auch im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler, als sich gezeigt hatte, dass das Ersatzheer selbst im Grunde genommen für die NS-Führung kein zuverlässiger Machtfaktor ist und über die Volksgrenadierdivision, die dann vor allen Dingen im Westen, aber jedenfalls nah bereits am Reichsgebiet eingesetzt wurden, hat man sich hier also eine Truppenmacht geschaffen, die in der direkten Unterstellung der Wehrmacht entzogen waren. Man muss allerdings berücksichtigen, die Volksgrenadierdivisionen als Aufstellungen aus dem letzten Kriegsjahr, wenn man so will, sind natürlich in ihrer militärischen Effizienz dadurch stark eingeschränkt gewesen, dass ihnen ein ausführliches Training, wie etwa die Wehrmachtsdivisionen in früheren Jahren erhalten hat, gefehlt hat. Das heißt also, das Personal war da, die Ausstattung war da, zum Teil auch erfahrenes Führungspersonal, aber die Soldaten selbst waren in der Regel schlecht ausgebildet. Und von daher ist es also immer eine ambivalente, zu beantwortende Frage, wie tatsächlich der militärische Wert dieser zumindest auf dem Papier starken Formationen gewesen ist.
Aber man könnte sagen, eine durchschnittliche Volksgrenadierdivision mit etwa nur 10.000 Mann hatte mindestens die gleiche Kampfkraft wie eine vergleichbare US-Division mit 15 und mehr 1.000 Soldaten.
Ja, dadurch, dass eben eine US-Division einen entsprechenden Versorgungstross sehr groß dimensioniert mit sich geführt hat, während eben diese Volksgrenadierdivision, ähnlich wie aber auch die Division des Feldheeres zu diesem Zeitpunkt, quasi sehr stark konzentriert waren auf den tatsächlichen Kampfeinsatz mit sehr stark ausgedünnter Versorgung etc.
Eine letzte Frage. Welche Rolle spielte der Volkssturm im Herbst, Winter 44-45?
Man liest zwar, dass der Volkssturm im Zusammenhang mit dem Vorrücken der Alliierten auf die Reichsgrenze im Westen früher eingesetzt wurde, als dann später bei den Endkämpfen im Osten, Januar, Februar 45. Aber der militärische Einsatz des Volkssturmes hier im Westen ist im Grunde zu vernachlässigen. Die Mobilisierung des Volkssturms hier im Westen ist zu unterscheiden, etwa von der Mobilisierung von Zivilisten, aber insbesondere auch von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen für Stellungsbau, Schanzarbeiten etc. Hier kann es höchstens zu Bewachung entsprechender Arbeitskommandos gekommen sein. Es ist auch belegt, dass Volkssturmeinheiten bei Räumungen des Kampffeldes im Vorfeld des Westens an der Reichsgrenze eingesetzt wurden. Ein militärischer Einsatz ist allerdings nicht belegt.
Kehren Sie jetzt zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Simonskall. Die dritte Themenschleife des historisch-literarischen Wanderwegs ist der Ochsenkopfweg, der unter anderem die Bunkerkämpfe behandelt. Weitere Informationen zu den historischen Hintergründen erfahren Sie auch über unsere Homepage www.mm-historyguide.de.